Oh, vielen Dank noch einmal, dass ich hier sein darf. Das ist eine große Freude für mich, eine große Freude für unsere Familie hier zu sein und nicht nur, weil wir die Berge so gern haben. Einfach nur aus Interesse, bitte heb die Hand, wenn du schon eine Predigt zu 3. Mose gehört hast. Okay, wenn du schon etwas von 3. Mose gelesen hast. Wenn du 3. Mose bis zum Ende gelesen hast und wenn du dabei nicht alles sofort verstanden hast. Sehr gut, dann bin ich eine gute Gemeinschaft. Ich gehe davon aus, dass wenn wir einen Eurovision Song Contest, also einen Wettbewerb aus den biblischen Büchern machen würden, dann würde Leviticus höchstwahrscheinlich irgendetwas Richtung Nilpoint bekommen. Es ist nicht, das ist Johannesevangelium, das ist nicht der Römerbrief, das ist nicht Jesaja. Einiges davon verstehen wir nicht. Und wenn wir ehrlich sind, was wir verstehen, mögen wir nicht immer. Es ist, wie Matthias schon sagte, eine völlig andere Welt. Und es ist eine Welt, wo wir vielleicht uns noch nicht sicher sind, dass wir sie unbedingt besuchen wollen. Und auch Leviticus, 3. Mose, es sprudelt mit Gottes Güte, mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit. Es spricht unsere Sinne an. Das Buch lädt dich ein, zu sehen und zu hören und zu riechen und zu tasten, wie großartig Gott in seiner Gnade ist. Es ist keiner, wie mache ich das denn, Anleitung, wie man zum Beispiel von Ikea bekommt, wenn man etwas da bestellt. Leviticus ist keine Anleitung zum Bau eines Kabinetts oder so. Leviticus ist Drama, es ist Theater, vollgepackt mit Spannung. Denn was tut Leviticus? Leviticus zeigt uns durch das ganze Buch, was Gott in seiner Welt macht und wie Gott dabei ist, die ganze Welt, den ganzen Kosmos zu reinigen von dem Schmutz von Sünde und Tod und sie neu zu machen, sie herrlich zu machen, weil Gott mit uns leben will. Der Gott, der mit sich selbst und in sich selbst völlig glücklich ist, völlig zufrieden ist, der Gott, der nichts braucht, dem nichts fehlt, er will mit uns leben. Und Leviticus legt das uns sehr nah. Dieses Wochenende wollen wir zusammen eine Art Hubschrauberreise, wenn man so will, durch das Buch nehmen, um den Blick von oben zu genießen. Wir werden nicht jeden Vers, nicht jeden Absatz anschauen. Meine Hoffnung ist dabei, dass am Ende wir nicht nur sagen, hey, ich verstehe jetzt ein bisschen mehr von dem Buch, sondern dass am Ende man sagt, wow, der Gott, dem ich in 3. Mose begegne, der Gott, der mir hier begegnet, er ist großartig. Und jetzt verstehe ich und begreife ich ein bisschen mehr davon, wie sehr er mich liebt. Heute geht es um Kapitel 1 bis 7. Gott will mit uns leben. Und wenn man das sagt, dass Gott mit uns leben will, da kommt sofort die Frage, ja, aber wer darf denn mit ihm leben? Und unsere erste In Leipzig habe ich den Luxus, dass jemand anders das für mich macht. Ich gewöhne mich dran. Die große Frage, wer darf denn mit Gott leben? Hier ist Antwort Nummer 1, niemand. Niemand. Da Leviticus die 3. Folge sozusagen der Bibel ist, hilft uns vielleicht eine kleine Erinnerung an die 2. Folge in der Bibel. 2. Mose, Exodus. Durch Mose rettet Gott sein Volk, damit sie mit ihm leben und ihn anbeten. Mit ausgestreckter Arm macht er alle Ägyptens Götter fertig. Er macht Ägyptens Tyrannenkönige fertig. Er macht Ägyptens Armee fertig. Und er bringt sein Volk zu sich, damit sie ihn anbeten. Er sammelt sein Volk um den Berg Sinai. Und vielleicht ist es hilfreich, kurz mal zurück zu 2. Mose 19, zurück zu blättern. 2. Mose 19. Immer noch ein Finger in Levitikus 1 stecken, da kommen wir zurück. 2. Mose 19, Verse 4 bis 5. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Ich habe euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk gebracht. So Gott hat sein Volk zu sich gebracht. Er hat sie gerettet auf Adlers Fittichen aus Ägypten, aus dem Land des Todes geführt. Und es sieht so wunderbar aus. Aber dann schau weiter, wie es weitergeht, Verse 11 bis 12. Am dritten Tag wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai und zieht eine Grenze um das Volk und spricht zu ihnen. Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren, denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Es ist, als ob Gottes Volk da in der Wüste, da um diesen Berg zeltet, aber zwischen ihm und dem Berg steht ein ganz großes Zeichen, Eintritt verboten. Und dann denkt man, aber Gott hat doch sein Volk gerettet, damit sie mit ihm leben. Und jetzt sind sie da so nah an ihm und doch ist dieses Schild da, Eintritt verboten. Sie sind doch noch fern. Und dann sagt Gott, ich will, dass ihr mir ein königliches Zelt baut, damit ich in eurer Mitte leben kann. Und das soll dann ein Zelt der Begegnung heißen. Und im Rest von 2. Mose, Gottes Volk baut dieses Zelt genau, wie Gott es ihnen befiehlt. Und am Ende denken wir, wuhu, Spannung vorbei, Gott, Zelt, Volk, passt, alles ist da. Komm dann mit mir zum Ende des Buch 2. Mose, das ist die Seite vor 3. Mose 1. 2. Mose 40, Verse 34 bis 35. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Diese Stiftshütte, diese Wohnung ist wortwörtlich ein Zelt der Begegnung. Aber habt ihr das klitzekleine Problem mit dem Zelt der Begegnung gerade gemerkt? Niemand kann Gott dort begegnen. Niemand kann hineingehen. Vers 35. Mose konnte nicht hineingehen. Und wenn nicht Mose, wer denn sonst? So wer kann mit Gott wohnen? Niemand. Gott hat uns gemacht, um sein Leben mit sich zu teilen, mit uns zu teilen. Um diese Welt Himmel auf Erde zu machen, indem wir mit ihm und für ihn leben. Und doch hier, nachdem er sein Volk mit solcher ausgestreckter Arm gerettet hat, hier sieht es fast wie eine Katastrophe aus. Es war nicht immer so. Am Anfang haben Menschen mit Gott gewohnt. Ihr erinnert euch daran. Adam und Eva, sie waren so glücklich da in seiner Gegenwart und doch sind sie stolz geworden. Gottes Gegenwart war nicht genug für sie. Sie wollten Gott selbst sein. Und durch ihren Hochmut, durch ihre Sünde sind sie vertrieben worden. Und seitdem können wir nicht in Gottes Gegenwart kommen, weil kein heiliger Gott kann mit uns sündigen Menschen leben. So endet Folge 2 von der Bibel, so endet das Buch Exodus und es sieht eigentlich wie eine Katastrophe aus. Ja, okay, Gott hat Pharao besiegt, aber hat Gott gegen Sünde und Tod gewonnen? Und es sieht fast aus, als ob er nicht gewonnen hat. Und dann kommt Folge 3. Die beste Nachricht ever, 3. Mose, Levitikus. Denn hier in diesem Buch macht Gott niemanden zu jemandem. Wer darf mit Gott wohnen? Jemand. Jetzt sind wir endlich in Levitikus angekommen. Schau mal Kapitel 1, Vers 2 mit mir an. Da mitten im Vers, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, wer unter euch dem Herrn ein Opfer darbringen will. Und so ähnlich fängt Kapitel 2 an. Kapitel 2, Vers 1, wenn jemand dem Herrn ein Speiseopfer darbringen will. Und Kapitel 4, auch Vers 27, wenn aber sonst jemand aus dem Volk. Was ist geschehen? Aus dem Niemand, 2. Mose 40, ist jemand geworden. Wer kann Gott nahe kommen? Alle. Jung, alt, Mann, Frau, arm, reich, Priester, Laie, irgendwer, alle, du, ich. Aus niemand ist jemand geworden. Und man fragt sich, was hat sich denn geändert? Wie kann Gott auf einmal verschmutzte und verunreinigte und verurteilte Menschen, wie kann Gott Sünde in seine Gegenwart hinein willkommen heißen? Und die Antwort ist durch Gottes Gnade allein. Gnade ist dieses wunderbare biblische Wort dafür, wie Gott uns liebt, dich liebt, mich liebt. Es ist die Liebe, die nicht wartet, bis wir uns selbst auf die Reihe gebracht haben. Es ist die Liebe, die uns findet, wo wir sind. Die Liebe, die den Verschmutzten reinwäscht und den Verurteilten freispricht und den Außenstehenden reinbringt. Und in Levitikus 1 bis 7, Kapitel 1 bis 7, kommt Gottes Gnade durch Worte und Opfergaben. Worte. Gott wartet nicht auf dem Sofa, bis Israel sich zu ihm findet. Gott nimmt den ersten Schritt. Gott spricht. Kapitel 1, Vers 1. Schau es mit mir an. Und der Herr rief Mose und redete mit ihm aus der Stiftshütte. Und sprach. Im Gegensatz zu den Götzen, die wir selbst denken und machen, im Gegensatz zu ihnen, Gott ist nicht stumm. Gott spricht, er ist sprachfähig. Wir müssen nicht darüber reden, wer ist Gott, weil er kann mit uns reden, er kann sich uns durch sein Wort offenbaren. Der Herr rief Mose und redete mit ihm und sprach. Und dieses Spruch, der Herr rief und sprach, das kommt 37 Mal in dem Buch vor, weil Gott nur am Reden ist, die ganze Zeit, weil er sprachfähig ist. Gott redet und sein Wort bringt Gnade. Gott hat uns durch sein Reden gemacht, als allererstes, nachdem Gott Adam und Eva gemacht hat, durch sein Reden hat er seinen Segen zu ihnen durch sein Reden gebracht. Und als Adam und Eva dann versuchten, Gott irgendwie stumm zu schalten in dem Garten Eden durch ihre Sünde, wo was ist geschehen zu ihnen? Dasselbe, was hier in 1 Vers 1 geschehen ist. 1. Mose 3 Vers 9, der Herr Gott rief den Mann und sprach. Gott schenkt seine Gnade durch sein Wort. Und durch das Alte Testament hindurch schenkt Gott immer wieder Propheten, die sein Wort sprechen und sie rufen sein Volk, die irgendwie abgeht und in die Irre geht. Diese Propheten rufen sein Volk zurück zu ihm. Hört doch auf den Herrn, der rief und sprach, der ruft und spricht jetzt. Und dann in der Fülle der Zeit sendet Gott sein letztes Wort. Seinen eigenen Sohn, um uns zu rufen, zu uns zu sprechen. Und wenn du heute Abend sagst, ja, ich vertraue Jesus Christus als meinen Herrn, wieso ist es, woher kommt das? Es ist, weil der Herr Jesus dich gerufen hat und zu dir gesprochen hat. Und wenn du sagen würdest, ja, eigentlich kenne ich Jesus nicht. Vielleicht weiß keiner sonst hier im Raum, aber ich weiß, dass ich ihn nicht kenne. Aber was macht der Herr Jesus jetzt zu dir? Und er ruft und er spricht. Ich bin dein Gott. Ich bin der Herr. Vertraut mir. Vertraut mir. Gott schweigt nicht. Gott spricht, um uns zu ihm zu rufen. Und seine Gnade kommt durch sein Wort. Stell dir vor, du willst morgen Buckingham Palace in London besuchen und du nimmst Waldi mit. Und du darfst kurz mal winken. Hallo. Und wie du es vom tiefsten Bein so schnell nach London schaffst, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es nicht mit der Deutschen Bahn klappt. Auch nicht mit der britischen Bahn. Du stehst dann am Tor vom Buckingham Palace zusammen mit Waldi und da fragt euch ein Soldat, ja, was machen sie eigentlich hier? Und bevor du etwas sagen kannst, kommt Waldi zu Wort. Ja, ich wollte einfach mal reinschauen. Darf ich? Und auf eine äußerst höfliche und englische Art und Weise wird dieser Soldat es euch ziemlich klar und verständlich machen, dass nein, ihr da nicht rein dürft. Du hier nichts zu suchen. Aber was ist, wenn du zum Wort kommst, noch schneller als Waldi, sorry, und du sagst, ja, ich habe eigentlich hier eine Einladung vom König. Und dann auf einmal steht der Soldat so hereinspaziert. Herzlich willkommen, Sie sind der Ehrengäste des Königs. Und so spricht Gott zu uns durch sein Wort. Und mit seinem Wort bringt er uns in seine Gegenwart als Ehrengäste. Wenn du Jesus kennst, du darfst zum Vater gehen im Namen seines Sohnes. Es gibt keine größere Ehre als das. Gott ruft uns rein durch seine Gnade, durch sein Wort. Was ist allerdings mit unserer Unreinheit geschehen? Was ist mit unserer Sünde und Tod? Und das bringt uns zu den Opfergaben. Gott ruft uns zu sich durch Opfergaben. Die Hauptversuchung, denke ich mal, wenn wir Kapitel 1 bis 7 lesen, ist nicht unbedingt, dass wir diese Tieropfer verrückt finden oder komisch. Ich glaube, die größere Versuchung, die größere Gefahr ist, dass wir sie falsch finden. Es ist ziemlich blutrünstig. Es ist, als ob Quentin Tarantino ein Tierschutzhain übernimmt. Und auch die ganze Gewalt, die man hier findet, sie ist nicht wie die sinnlose Gewalt, die wir vielleicht auf Netflix konsumieren. Sie hat einen Sinn, sie bewirkt etwas, sie bewirkt sogar etwas Gutes. Der Westen rühmt sich seines Fortschrittes. Leipzig, die Stadt, aus der ich komme, ist eine sehr stolze Stadt und sehr selbstzufrieden. Und auch bei all unserem Fortschritt, bei all dem, was wir erreicht haben, der Westen ist zutiefst gnadenlos geworden, nicht wahr? Es kennt keine Umkehr, keine Vergebung, keine Wiederaufnahme. Wir können canceln, aber niemanden wieder aufnehmen. Wir können rausschmeißen, aber niemanden aufnehmen. Und 3. Mose, Kapitel 1 bis 7, das bietet uns etwas an, was unsere Kultur, was unsere Nachbarn nicht kennen. Eine Kraft, die nicht nach außen jagt, sondern die nach innen bringt. Was ist, wenn du als Israelite im Alten Testament Mist baust? Wenn du weißt, du hast etwas richtig Blödes getan und du schämst dich eigentlich blicken zu lassen. Und dank diesen Opfergaben kannst du dich blicken lassen. Du kannst zurück in die Gesellschaft kommen. Noch besser, du kannst zurück zu Gott kommen. Du kannst als Gottes Ehrengast vor ihm kommen. In der Gewissheit, dass deine Schuld und Sünde und Unreinheit getilgt worden sind. Kapitel 1 bis 7 führen uns durch fünf verschiedene Opfergaben. Nur zur Info, wer Notizen macht, muss nicht jedes Wort niederschreiben, was hier kommt. Ich werde das in ein PDF bundeln und dann irgendwann an jemanden schicken, der es dann an euch schickt. Okay. Was sind die verschiedenen Opfergaben? Kapitel 1 Brandopfer, Kapitel 2 Speiseopfer, dann Dankopfer, Kapitel 3 Und dann Sündopfer 4 bis 5,13. Und dann Schuldopfer. 5 verschiedene Art von Opfergaben. Und in den Kapitel 6 bis 7 lädt Gott zuerst die Priester über ihre Rolle bei diesen Opfergaben und dann das ganze Volk, wie sie ihre Teile oder ihren Anteil von diesen Opfergaben essen dürfen. Die Opfergaben teilen sich eigentlich in 2 Gruppen auf. In der 2. Gruppe, Kapitel 4 bis 5, geht es um verpflichtende Opfergaben. Und das sind Opfergaben für kleinere oder ungewollte, unbeabsichtigte Sünden. So zum Beispiel Kapitel 4, Vers 3. Wenn etwa der Priester, der gesalbt ist, sündigte, das so, dass er eine Schuld auf das Volk brächte, so soll er für seine Sünde, die er getan hat, einen jungen Stier darbringen, der ohne Fehler ist, dem Herrn zum Sündopfer. So was geschieht, wenn ein Priester sündigt, ohne es zu wissen, weil es ist immer noch Sünde. Und der Priester muss etwas tun. Er muss einen Stier bringen. Und dann in Verse 13 bis 14 im Kapitel 4 erklärt Gott, was das ganze Volk machen soll, wenn es aus Versehen sündigt. Und dabei gibt es keine Debatte, das ist keine Wahloption, es ist ein Muss. Jetzt aber zurück nochmal zu Kapitel 1. Kapitel 1, Vers 2. Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen. Wer unter euch dem Herrn ein Opfer darbringen will. Merkt ihr den Unterschied? Gott nennt keinen Anlass für dieses Opfer. Du musst es nicht bringen. Du bringst es, weil du es willst. Und so, wenn Kapitel 4 bis 5 verpflichtende Opfergaben sind, dann Kapitel 1 bis 3 sind selbstgewollte Opfergaben. Stell dir also vor, du bist Israelit im Alten Testament, du wachst morgens früh auf und gehst zu der Bäckerei, um Brot zu holen oder was auch immer. Und da gehst du an der Stiftshütte, an diesem Zelt der Begegnung vorbei und du staunst, es ist noch nicht 7 Uhr und schon sind 20 Menschen da, stehen in der Schlange. Und du siehst deine Nachbarn da und du fragst ihn oder fragst sie, ja was machst du denn hier? Und er sagt, wow, ich liebe den Herrn. Ich liebe den Herrn, der hat mich aus dem Land des Todes und aus der Sklaverei erlöst. Mich zu seinem Volk und zu seinem Kind gemacht. Ich liebe Gott, weil er mich zuerst geliebt hat. Und aus seiner Güte zu mir will ich ihm Danke sagen. Ist dasselbe Muster für uns heute, nicht wahr? Wir lieben Gott. Wir geben ihm unser Leben. Wir sagen, Gott, gebrauche mich so, wie du willst. Alles, was ich bin und habe, gehört dir. Und wieso? Weil er uns zuerst geliebt hat. Durch Jesu Leben und Tod und Auferstehung hat Gott uns nicht nur aus dem Land der Sklaverei und des Todes, er hat uns aus einer Welt der Sklaverei, eine Welt des Todes gerissen. Und hat es zu seinen Kindern gemacht, sein Volk. Und so, was Kapitel 1 bis 3 darlegen, ist die Realität von der lebensverändernden Kraft Gottes. Beherzige diese Wahrheit und es lässt dich nicht so, wie du bist. Wenn du Gott mehr lieben willst, dann musst du nur begreifen, musst nur beherzigen, wie er dich zuerst geliebt hat. Wenn du siehst, wie Gott alles für dich gegeben hat, aus Gnade seinen einzigartigen Sohn gegeben hat, damit du zu ihm kommen kannst, gereinigt, vergeben, freigesprochen, dann wirst du dich selbst zu ihm geben. Nicht aus Zwang, sondern aus Dankbarkeit. Wer unter euch dem Herrn ein Opfer darbringen will, wer will das? Das ganze Volk Israel. Ich will das. Und in seiner Gnade nimmt Gott die Anbetung seines Volkes an. Es ist wunderbar, nicht wahr? Egal wer du bist, egal wer du bist, komm zu Gott im Glauben an seinem Christus und er nimmt deine Anbetung an. Nun, wie sieht das denn hier aus? Schauen wir mal ab Vers 3, Kapitel 1. Du bringst ein fehlerfreies männliches Tier zum Zelt der Begegnung, damit es dich wohlgefällig mache vor dem Herrn. Du legst in deine Hände auf den Kopf des Brandopfers, damit es dich wohlgefällig macht und für dich sühnt. Und diese Sühne erlöst dich, es rettet dich von Gottes Gericht gegen Sünder und von der Verschmutzung und Verseuchung der Sünder. Es ist übrigens wichtig zu wissen, dass die Sühne hier anders ist als am Tag der Versöhnung, Yom Kippur, Kapitel 16. Dort legt der Priester seine Hände auf ein Tier und das Tier wird dann in die Wüste geschickt. Dieses Tier hier, Kapitel 1, Vers 4, es wird nicht in die Wüste geschickt, sondern Vers 7. Es wird verbrannt. Es geht nicht in die Wüste raus, sondern in Flammen hoch. Es stirbt, dann Vers 9, der Priester soll das alles auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Das ist ein Brandopfer, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. So dieses Tier ist denn dein Stellvertreter auf doppelte Art und Weise. Du legst deine Hände auf das Tier, um zu sagen, dieses Tier für mich, an meiner Stelle. Und Gott nimmt dich an, weil dein Stellvertreter für dich gestorben ist. Er hat den Tod gestorben, den du verdienst. Aber als das Tier verbrannt wird, wird es nicht zerstört. Vers 9, es geht denn im Rauch auf. So dass dieses Tier, dein Stellvertreter, ist nicht irgendwie ab in die Wüste geschickt, sondern dieses Stellvertreter ist in die Gegenwart des Herrn gekommen, als einen lieblichen Geruch. Und mit diesem lieblichen Geruch steigt deine Anbetung und deine Gebete auf. Kapitel 1 ist ein Bild davon, wie du und ich durch den Tod und die Auferstehung unseres Stellvertreters in Gottes Gegenwart emporsteigen können. In Gottes Gegenwart angekommen, was möchtest du da machen? Well, vielleicht willst du ein Speisopfer bringen, das ist Kapitel 2. Die Opfer in Kapitel 2 sind keine Opfer zur Sühne, sie sind Gedenkopfer. Vers 2 von Kapitel 2. Es ist ein Gedenkopfer, was in Rauch aufgeht. Und dieses Gedenkopfer ist wie ein Gebet. Gott, ich brauche dich für alles. Denk an mich. Denk an mich, oh mein Herr. Es ist eine wunderbare Erinnerung, nicht wahr? Das einmal in Gottes Gegenwart angekommen. Man muss nicht so tun, als ob man eigenhändig da reingekommen wäre, als ob man irgendwie in sich selbst alles auf die Reihe kriegen würde, sondern man kann mit diesem Gedenkopfer sagen, Gott, ich bin schwach. Ich bin völlig abhängig von dir. Denk an mich. Wenn du nicht an mich denkst, bin ich völlig verloren. Und das kannst du deinem Gott bekennen mit großer Zuversicht, dass er dir zuhört. Weil, Vers 13, du bringst dieses Gedenkopfer, dieses Speisopfer mit dem Salz des Bundes. Das ist noch besser als das Salz Bad Reichenhall. Der Salz des Bundes erinnert dich daran, dass Gott versprochen hat, nicht bloß irgendein Gott zu dir zu sein, sondern der Gott des Bundes. Ich bin der Herr, euer Gott, und ihr seid mein Volk. Auf immer und ewig. Dein Gott hält dich fest. Er ist ein bundestreuer Gott. Und der Salz des Bundes erinnert nicht ihn daran, sondern dich. an, weil du ihm so gehörst und weil er sich dir so verpflichtet hat. Was willst du ihm denn sagen? Danke. Kapitel 3, die Dankopfer. Ein Tier wird dieses Mal wieder geopfert. Im Gegensatz zu Kapitel 1 wird es nicht völlig verbrannt. Du schenkst dem Herrn dieses Tier, es gehört jetzt ihm, nicht mehr dir. Aber dann teilt Gott es mit dir. Und Kapitel 7, dieses Opfer erklärt in ferne Details, weitere Details, sagt dazu: Das Fleisch ihres Lob- und Dankopfers soll an demselben Tag gegessen werden, an dem es geopfert wird, und soll nichts übrig gelassen werden bis zum Morgen. So, du bringst dieses Dankopfer und du gibst es dem Herrn. Der Herr sagt, das gehört jetzt mir und jetzt schenke ich dir etwas davon. Aber du darfst es essen, aber du musst es vom Sonnenaufgang morgen früh essen. Ja, was machst du denn? Das ist kein größeres Problem, wenn du Turteltauben oder so etwas gebracht hast. Aber stell dir vor, du hast einen Stier dem Herrn geschenkt. Das ist schon einiges an Fleisch. Nicht mal Stas schafft es, einen ganzen Stier vor Sonnenaufgang am nächsten Tag zu essen, nicht wahr? Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich würde es nicht schaffen. Was macht man denn damit? Du schmeißt es nicht weg, du schmeißt eine Party. Du lädst deine Freunde ein, du lädst deine Nachbarn ein. Hey, mit so einem großen Tier kannst du die ganze Straße einladen. Und dabei bist nicht du der große Gastgeber, dieses Tier gehört dem Herrn. Er ist der große Gastgeber und in seinem Namen darfst du einladen, kommt, feiert mit mir die Gnade unseres Herrn, der uns speist und auf seine Güte und Liebe uns alles gibt, was wir haben. Komm, feiert ihn mit mir. Was für ein Privileg, diesen Gott zu kennen. Dieser Gott macht aus niemanden jemanden und behandelt dann die jemanden wie Ehrengäste. Er bringt die Außenstehenden rein. Er spricht die Beschmutzten rein. Er spricht die Verurteilten frei und behandelt uns wie seine Ehrengäste. Wer darf mit diesem Gott leben? Du. Wie nah fühlst du dich zu Gott heute Abend? Ich bin mir sicher, bei so vielen Menschen, da werden einige, die sagen, ja, ich fühle mich super gerade mit Gott, aber bei so vielen werden einige hier sagen, ich fühle mich ziemlich weit weg von Gott eigentlich. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es sich anfühlt, oder wie es mal war, in seiner Nähe zu sein. Und durch Levitikus spricht Gott zu dir und sagt, du kannst doch in meiner Nähe leben. Du lebst in meiner Nähe, wenn du meinen Sohn kennst. Du lebst in meiner Gegenwart, nicht auf Armeslänge oder irgendwo ganz weit weg. Du lebst, wenn du meinen Sohn kennst, in meine Nähe. Dafür ist Jesus gekommen und gestorben, nicht wahr? Jesus ist nicht gekommen, ist nicht gelitten, nicht gestorben und nicht auferstanden und in den Himmel gefahren, sodass du und ich am Rande von Gottes Gegenwart irgendwo in einem Kaff leben, einem himmlischen Kaff weit weg von Gott. Er ist gekommen, um uns so nah zu Gott zu bringen, wie er selbst ist. Epheser 2, Vers 5, wir sitzen mit ihm. Levitikus, Kapitel 1, wir sind durch diesen Stellvertreter emporgestiegen in Gottes Gegenwart. Wenn du dem Herrn vertraust, bist du mit deinem Stellvertreter vereint. Du bist eins mit Jesus. Wo Jesus ist, bist du. Und Jesus ist zu Rechten Gottes, in der Gegenwart Gottes. Und das bedeutet, dass egal wie wir uns fühlen, wenn du betest, du schreist Gott nicht aus der Ferne an, denn Jesus hat dich in Gottes Gegenwart gebracht. Und wenn du zweifelst, rennt Gott nicht weg von dir, um bessere Christen irgendwie auszusuchen, denn du bist eins mit Jesus und Jesus hat dich in Gottes Gegenwart gebracht. Und wenn du leidest, kehrt Gott dir den Rücken nicht zu. Denn Jesus hat dich in seine Gegenwart gebracht. Und sogar, wenn du sündigst, schmeißt Gott dich nicht raus aus seiner Gegenwart, denn du bist eins mit Jesus. Und wie könnte Gott jemals Jesus aus seiner Gegenwart schmeißen? Der doch vor unserem Kreuz gelitten hat und alles gesühnt hat. Wer darf mit Gott leben? Levitikus 1 bis 7 sagt, du darfst mit Gott leben. Du bist immer in seiner Nähe. Lasst uns beten. Vater, danke so sehr für das vollkommene Opfer, worauf diese Kapitel uns hinweisen. Danke für Jesus Christus, der unsere Sünden sühnt und uns vom Tod reinigt und uns als einen wohlgefälligen Geruch zu deinem Thron bringt. Vater, danke, dass wir heute Abend in deine Gegenwart sind. Und danke, dass durch Jesus wir auch heute Abend in deine Gegenwart einschlafen werden. Und danke, dass durch Jesus wir morgen früh in deine Gegenwart aufwachen werden. Danke, Vater, dass wir immer in deine Gegenwart sind, weil du uns zu dir gebracht hast, weil du uns nahe gebracht hast in Jesus Christus. Wir preisen dich für ihn. Amen.